Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huangying Nimen Lai. Ja, auf den ersten Blick wirkt es so, dass das Thema heute besonders nischig ist. Also noch tiefer können wir uns eigentlich nicht vorbewegen in eine Subnische eines Sublandes. Ja, wobei Subland ist China nicht, aber ihr wisst, was ich meine. China ohnehin schon immer so ein bisschen am Rande, aber viele Themen sind interessant und ihr wisst ja, alles, was wir hier diskutieren hat, oder fast alles, hat auch Auswirkungen auf globale Entwicklung inklusive Deutschland. Und Deutschland ist das Stichwort, denn ich bin jetzt zurück in Deutschland und vorher in Asien ist ja oft so, dass man sich fragt, was vermisst man eigentlich? Oder ich kriege die Frage oft gestellt, vermisst du nicht das und das? Und also gut, es gibt eine Sache, die ich natürlich tendenziell immer ein bisschen vermisst, das ist so Familie und Freunde. Aber wenn ich ehrlich bin, da man Kontakt über die digitalen und sozialen Kanäle hält und dann aber auch in Deutschland sofort alle trifft, geht das eigentlich? Und viele wollen ja im Prinzip eine kulinarische Antwort. Also die sagen, was vermisst du denn wirklich aus Deutschland? Und auch dort muss man halt sagen, naja, also im Prinzip kriegt man fast alles, wenn man will, in Asien, also in ganz vielen Orten. Wenn ich jetzt, naja gut, ich weiß auch zum Beispiel viel in Vietnam, da kriegt man nicht immer alles so. Aber sagen wir mal, wenn ich in Thailand bin, in China und Malaysia, würde ich sagen, fast alles. Es ist letztendlich eher eine Frage des Preises und des Weges. Also in China kriege ich eben viel online. In Thailand muss ein bisschen mehr ausgeben, aber man kriegt es irgendwie. Aber gut, kommen wir jetzt zum Thema. Wenn ich jetzt eine Sache benennen müsste, wäre es tatsächlich Brot. Also ein gutes Brot esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Es ist zwar auch nicht, was ich jetzt sozusagen täglich vermisse, was ich brauche. In Deutschland esse ich schon regelmäßig Brot, in Asien quasi gar nicht. Könnte ich es mir besorgen in Asien? Ja, aber ist es dann so, dass ich sage, hey, das ist dann auch wieder ein guter Vorwand, überhaupt heimzukommen. Und tatsächlich eigentlich etwas, was gar nicht so schwer ist, ein gutes Brot zu machen. Vergleichsweise einfach, weil eigentlich die Zutaten sehr simpel sind und der Prozess aber in Asien schwer zu bekommen. Woran liegt das? Und da sind wir jetzt beim Thema mit China. Chinesen sehen eben das Wort Brot ein bisschen anders. Und vereinfacht gesagt, muss man erstmal unterscheiden, Brot fängt in China halt schon an bei sowas wie Toast oder eben auch sehr, sagen wir mal, weichen. Ich würde es eher als ein irgendwie ins Kissen bezeichnen, aber ja, deutlich cremiger, weichere Teige, süßlicher. Und deshalb ist dort vieles als Brot deklariert, was wir dann ja entweder gar nicht als Brot bezeichnen würden oder auch zumindest nicht unbedingt essen würden. Zumindest die meisten von uns, behaupte ich mal, ja. Und trotzdem entwickelt sich dieser Markt, also der gesamte Backwarenmarkt in China, mit rasantem Tempo und auch letztendlich ein Stück weit die Brotkultur. Aber wir müssen ja genau überlegen, was sind hier die Unterschiede und warum? Und natürlich müssen wir erstmal ganz klar konstatieren, in Deutschland ist Brot letztendlich bis heute noch irgendwo ein Grundnahrungsmittel. Ja? Also allein der Begriff Abendbrot, ja, das gibt es ja nicht überall. Übrigens in China genauso, da sagen die Leute oft Chifan, das heißt, ich esse Reis. Heißt nicht unbedingt, dass ich Reis essen muss, ja, aber es ist einfach automatisch bei jeder Mahlzeit normalerweise dabei. Und bei uns früher eben gerade zur Abendzeit normalerweise auch ein Brot dazu. Deshalb sagen wir oft auch Abendbrot. Ja, denkt man gar nicht so drüber nach. Ist aber so. Und bei uns ist es eine feste Beilage. Es ist auch Teil der Familienkultur möglicherweise und bei manchen sogar ein Handwerk. Ja, auch übrigens, ich habe eine Brotmaschine hier in Deutschland. Woran liegt das? Kleiner Einschub. Während Covid bin ich quasi gestrandet in den Niederlanden bei meiner Freundin damals. Und die Holländer, die können genauso schlecht Brot machen wie viele Asiaten. Und deshalb habe ich mir damals eine Brotmaschine gekauft und habe dann in Holland mein eigenes Brot gebacken. Und diese habe ich dann ja nach Deutschland exportiert. Ich bin jetzt hier da, wo ich auch in Deutschland wohne und wird nicht mehr ganz so oft benutzt, aber ab und zu. So, jetzt zu den Chinesen. Die Chinesen sehen Brot eben anders. Für die ist es eher ein Snack. Es ist möglicherweise so ein Frühstück für unterwegs. Das gibt es bei uns auch, ja. Und ein Kaffeebegleiter, auch das ist bei uns so. Aber es ist eher ein, sagen wir mal, Lifestyle-Produkt so ein bisschen. Auch in den ganzen Café-Läden gibt es eigentlich immer irgendwelche Brote. Und das ist sozusagen niemals, also weder bei einer Mahlzeit noch irgendwie sonst, ist es ein Reisersatz. Also du wirst in China niemals zu einem Essen ein Brot gereicht bekommen. Es sei denn, es wäre ein reines westliches Essen, ja. Also es ergänzt den Speiseplan eher um eine Kleinigkeit. Und das ist schon ein Unterschied zu uns. Also ich würde mal sagen, wir haben eher eine Brotkultur und China entwickelt sowas wie eine Backkultur, die aber eben ganz differenziert zu betrachten ist, aber trotzdem ökonomisch nicht uninteressant. Und das sieht man vor allem, wenn man sich mal anschaut, was wird denn so oder wie viel wird denn konsumiert. Ja, also Der gesamte Backwarenmarkt in China war 2024 600 Milliarden Renminbi groß und soll bis 2029 auf 860 wachsen. Ja, also 7% Wachstum, ja, das ist schon ordentlich. Und wenn wir auf die Pro-Kopf-Zahlen schauen, dann wird eigentlich klar, warum das so interessant ist. Also, die Pro-Kopf-Ausgaben in China, die liegen pro Jahr bei 190 Renminbi. Das sind so 25 Euro. In Japan liegen die schon bei 1500 Renminbi, also deutlich höher. Und in einem Land wie Frankreich bei 2300 Renminbi, also bei 300 Euro. 25 Euro in China, 300 Euro in Frankreich. Ja, also schon einiges. Und wenn ihr sagt, also irgendwie kann ich mir nichts drunter vorstellen, gehen wir mal auf die Kilos. Und da ist in China der Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr bei Backwaren bei ca. 7 Kilo. In Japan bei 23 Kilo und in den USA, hier habe ich keine französischen Zahlen, in den USA bei 40. Ich meine, klar, die Amerikaner, die packen halt auch alles in die Backwaren rein. Werde ich auch nicht vergessen. Also allein schon die Burger zählen wahrscheinlich mit dazu. Ich werde nie vergessen, als wir in den USA waren für mein Studium, haben dort eine Familie besucht, die uns nochmal eingeladen hat. Total toll. Und die hatten richtig gutes Seafood dort und sagen, zeigen so, jetzt zeigen wir euch mal, wie Amerikaner sowas essen. Haben die das Top-Seafood da einfach irgendwelche Buns reingepackt mit irgendeiner Soße? Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Ja? Also klar, die haben nochmal eine andere Herangehensweise, wissen wir ja spätestens seit dem Hotdog. Diese Trends sind interessant, denn auch wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was drunter ist. Also zum Beispiel ist es so, einfach mal von der Demografie, dass auch 65% der chinesischen Konsumenten von Backwaren Frauen sind. Und 80% sind nach 1980 geboren. Das ist sicherlich ein ganz, ganz relevanter Punkt. Die alte Generation, also alt, nicht despektierlich gemeint, die kennt das natürlich noch gar nicht. Man sieht die schon öfter auch mal in diesen Läden. Also ich komme gleich nochmal dazu, aber es ist nicht so, als würden die das gar nicht kaufen. Ja, also ein bisschen anders, aber die sind schon da auch mit reingerutscht. Aber das ist nicht so, dass die jetzt zum Beispiel ihr Kaffee und Kuchen jeden Tag haben und dann diese Backwaren so konsumieren. Die haben vielleicht noch so ein paar Kekse oder so. Das gibt's in China auch. Aber natürlich haben die das nicht. Vor allem Brot, Baguette. Das ist erst wirklich jetzt gekommen mit der neuen Generation, die sich auch westlicher ernährt. Im positiven wie im negativen Sinne. Die zum Beispiel auch mal fürs Frühstück vielleicht ein Baguette oder ein Sandwich isst. Und das macht die ältere Generation in China eigentlich gar nicht, ja. Ich würde es vergleichen so wie bei uns. Würde sich manche sagen, ja, also ich kann mir auch mal morgens schon irgendwie Ei mit Nudeln braten, das würde bei uns wahrscheinlich auch eher jemand machen, der einfach ein bisschen globaler unterwegs ist oder sich irgendwelche Rezepte anschaut und sagt, ich brauche doch kein Brot mehr essen. Die Älteren in Deutschland würden wahrscheinlich dazu eher nicht greifen zu dieser Option, ja? So, also ich habe schon ein bisschen gesagt, Konsumverhalten ist ganz, ganz interessant hier. Und da schauen wir jetzt noch ein bisschen hinaus, was eigentlich wird wirklich gekauft am Ende, ja? Und da muss man sagen, erstmal 90% der Konsumenten, die greifen heute schon einmal die Woche zu einer Backware in China. Also das passt so ein bisschen zu dem rein, was ich gesagt habe. Da müssen ja auch Ältere dabei sein. Wir wissen ja, so jung ist China nicht mehr. Und wenn 90% der Leute da einmal die Woche in die Theke greifen oder greifen lassen, dann ist es natürlich schon ein Zeichen. Aber ich denke, interessant ist wirklich ein bisschen auch die Preisgestaltung. Warum? Also wir haben zum einen natürlich wie immer auch eine gewisse Premium-Welt. Man könnte sogar schon fast sagen Luxus-Welt. Also in Shanghai gibt es irgendwelche Boutiquen und Bakery-Stores. Da kannst du auch mal für einen Toast 12 Euro zahlen. Ja, oder irgendwelche Bagel-Shops. Und da ist halt ganz oft so, dass die natürlich gepusht werden durch Social Media. Das Problem ist, und das kennt ihr aus Malaysia, das ist natürlich nicht sehr oft nachhaltig. Also es gibt einige Bäckereien, ich nehme jetzt hier sogar Malaysia, weil ich es hier besser kenne, aus Kuala Lumpur, die halt sehr lange einen sehr guten Ruf haben, zum Beispiel sehr bekannt für Sauerteig sind und die halten sich dann auch. Aber ganz oft, das ist in China auch so, hast du einzelne Geschäfte, die einen unglaublichen Hype erleben, rund um einzelne Produkte oder was auch ganz oft kommt, ist um einzelne Personen. Es ist nicht selten, dass irgendwelche Personen nicht nur im Backbereich auf Social Media unglaublich gut sind und das versuchen, auf verschiedene Wege zu monetarisieren und dann zum Beispiel eben so einen Laden aufmachen. Und es klappt meistens auch sehr gut am Anfang. Aber die Nachhaltigkeit, unabhängig davon, wie gut das Produkt wirklich ist, ist meistens nicht gewährleistet. So, also diese Sachen gibt es. Und ich habe hier so eine kleine Verteilung von den Preisen. Das ist ganz interessant. Ich verlinke euch den Artikel. Und es sieht aus wie so eine Normalverteilung. Also 40% der Backwaren in China kosten zwischen 20 und 40 Gramm RMB. Das ist der Wert pro Einkauf, den der Kunde ausgibt. Also ungefähr pro Einkauf gibt ein Kunde, also 40% geben 5 Euro aus. Ja, 40 Gramm RMB sind so 5 Euro. Also die meisten sind da. Und links und rechts davon, so 20%, die geben entweder 10 bis 20 Renminbi aus, das sind nur noch so 2, 3 Euro, oder 20% rechts daneben geben sogar 40 bis 60 aus. Ja, also da sind wir dann so im Bereich von 8 Euro. Und das zeigt so ein bisschen, viel drunter geht's nicht, aber viel drüber eben auch nicht. Also das meiste, über 80%, sind im Prinzip zwischen 10 und 60 Renminbi. Also was ich eben gesagt habe, diese ganz teuren Läden, das ist nicht wirklich die Normalität. Jetzt aber, was wirklich richtig interessant ist, ist eigentlich diese ganz günstige Nische. Warum? Weil sich hier ein echter Wirtschaftszweig entwickelt hat, ja. Und da sprechen wir von den sogenannten 2-Yuan-Shops. Und die heißen teilweise sogar wirklich so, da steht 2-Yuan drüber. Und das sind, wie man sich denken könnte, Backwarenläden, die extrem günstig verkaufen, ja. Also da kosten wirklich viele Sachen nur so 1, 2, 3 Renminbi. Und wie es so ist in China, das haben ein paar Leute gestartet, ausprobiert, ja, und haben natürlich rein über die Skalierung im Prinzip hier Umsatz und Gewinn gemacht. Also du kannst natürlich darüber erstmal nicht so viel Marge erzielen, haben aber zum Beispiel den Vorteil, dass sie sagen, okay, wir haben sehr günstige Mieten, weil solche Läden, die baust du normal an auch günstigen Standorten auf, zum Beispiel in Wohnvierteln, nahe von Schulen, von Märkten, ja. Das heißt, die Kosten sind überschaubar. Und dann gehst du natürlich voll übers Volumen rein. Und dieses Modell hat recht gut geklappt. Und was passiert denn in China? Es machen alle. Also es gab eben ja einzelne Beispiele, wo irgendeine Mutter das gemacht hat, sicherlich auch hart gearbeitet hat, ja. Und die hatte einfach mal in einem Monat so bis zu $25.000 damit verdient, ja. Das ist natürlich jetzt ein Einzelfall. Und in China wird sowas, da sind wir mit dem Thema auch kopieren, habe ich auch viel mehr Buch drüber geschrieben. Sowas wird natürlich gnadenlos kopiert. Da hast du auch keinen Schutz, großartig. Und heute gibt's auch viele Ketten in diesem Bereich, also auch ein schönes Franchise-Modell. Und die führenden Ketten, die haben mittlerweile so 400 Filialen in China. Insgesamt geht man davon aus, dass es rund 4.000 solcher Geschäfte gibt. Hängt auch stark von der Stadt ab. Also in Guangzhou zum Beispiel. Da gab's sehr, sehr viele, weil Guangzhou natürlich auch mehr Backkultur hat. Also im ganzen Süden von China, komme ich gleich nochmal drauf, aus persönlichen Gründen, da hast du mehr Backkultur historisch, ja. In Shanghai wahrscheinlich auch durch die Ausländer. Ich behaupte, es gibt Gegenden in China, wo du es weniger hast, ja. Also die Konzentration ist schon im Perlflussdelta, im Yangtze-Delta höher. Und klar, natürlich hat das Ganze auch wieder ein bisschen überhand genommen, weil nicht jeder ist dann am Ende profitabel. Nicht jeder ist noch zur richtigen Zeit auf diesen Zug aufgesprungen. Klar, manche sagen, okay, ich kann irgendwie damit Geld verdienen, besser als viele andere Dinge, aber ja, es ist schon schwer. Und übrigens, diese Shops, ich gehe da gerne rein und mich fasziniert das, wie das aussieht. Also die Shops selbst sind nicht so beeindruckend, aber die Produkte, da hast du manchmal so richtig welche bunten Brötchen, dann hast du irgendwelche Füllungen und das Problem ist, A, ich esse eigentlich überhaupt nichts Süßes, B, weiß ich auch die vermeintlich herzhaften Sachen dort drin sind normalerweise mit Vorsicht zu genießen. Ja, also, dass dann irgendwie ein eigentlich ganz gutes Baguette, dann steckt irgendwie eine komische rosa Wurst drin und darauf ist irgendwie ein Ei, was aber auch schon sehr verdächtig darauf rumlungert. Also, das ist ja nicht so. Also, es ist ganz, ganz selten, dass ich mir irgendwas kaufe, weil ich es mal probieren will. Eigentlich bereue ich es jedes Mal, wenn ich es mache. Aber es ist schon interessant. Also ich finde so Produkte schon, ja, witzig. Und das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es ist letztendlich oft eine Kombination aus westlichen Backstilen. Und ich behaupte auch, teilweise ist es nicht schlecht in gewissen Shops, aber nicht in diesen 2-Yuan-Läden. Und dann wird natürlich das Ganze mit der asiatischen Geschmacksrichtung kombiniert. Also da kommt dann viel Taro rein. Taro ist so eine Kartoffel, vereinfacht gesagt, so eine lilane. Eiertörtchen, welche Matcha-Noten bei uns mittlerweile auch ein bisschen im Kommen, aber es ist nochmal was ganz anderes. Ja, also das wird auch schon geschmacklich so ein bisschen adaptiert, aber ich glaube, ganz oft sind es irgendwelche Toasts, die man aber bei uns so nie finden würde, irgendwelche Croissants, die man bei uns aber auch so nie finden würde und ja, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja, ja, also ich finde es super, super spannend und um das mal so ein bisschen abzuschließen, Also der große Vorteil ist, warum ich hier auch so offen darüber sprechen kann, ich glaube, wir brauchen uns mal keine Angst zu machen, dass die Chinesen da auch bei uns eindringen. Also weder in die Kultur, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie uns jetzt irgendwie das Geschäft streitig machen. Zum einen ist ja für uns auch kein großes Exportgeschäft. Und auch in Deutschland, ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, dass morgen der China-Bäcker um die Ecke aufmacht und nur weil er 2 Euro billiger anbietet, uns hier irgendwie Marktanteile abnimmt. Ja, also das machen die Chinesen schön selbst im eigenen Ländle unter sich aus. Was ich aber natürlich interessant finde, ist trotzdem, diese ganze Branche würde ich dort rein investieren. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel, aber nee, auf keinen Fall, habe ich schon gesagt, viel zu kompetitiv. Ich denke, es ist interessant, sich sowas anzuschauen. Auch, dass man sieht, diese Trends, natürlich kommt diese Kultur, diese Tradition aus dem Westen, ohne Frage. Wobei, es gibt auch in China schon Brot, schon immer, aber eben viel weniger und nur in ganz ausgewählten Regionen, ja. Und dann einfach zu sehen, ich glaube, wir passen uns alle an. Also wir essen ja heute auch anders. Also das kriege ich auch oft gefragt und sage dann, naja, wir essen halt schon seit Jahren in Deutschland zum Beispiel sehr italienisch. Jeder isst irgendwie gefühlt 5-mal die Woche Nudeln. Heute essen wir auch mehr asiatisches Essen, was die Asiaten nicht als asiatisch bezeichnen würden. Das ist eine andere Geschichte. Oder einfach auch, ja, wie ich gesagt habe, wir essen, glaube ich, auch in Deutschland mehr warme Mahlzeiten mittlerweile, haben einfach viel mehr Optionen. Und in China ist es eben genauso. Ja, das heißt nicht, dass die rein westlich essen wie wir und jetzt eine Abendbrotkultur mit einem Schneidebrett da sitzen und dann ihre Butter, ihren Käse. Nein, das ist einfach anders, ja. Aber ich glaube auch gerade unter den Generationen, also auf einer Ebene, da haben wir schon auch gewisse Trends, die jeder dann mit seinem eigenen kulturellen Horizont unterschiedlich auslegt. So, und jetzt noch, ganz persönlich gehört natürlich dazu, ich habe schon gesagt, also ich mache mir aus Backwaren sehr wenig. Auch zum Leid meiner Familie, ich bin ja gerade in Deutschland. Und da wird dann schon gesagt, komm Erik, aber jetzt mal ein Stück Kuchen muss schon sein am Geburtstag oder so. Ja, okay, also es gibt 1-2 Kuchen, damit kann ich mich anfreunden. Und ich will jetzt auch nicht hier immer der, sozusagen, der dann sein, der nur nebendran hockt und sein Joghurt isst und was weiß ich, seine Nüsse. Es gibt tatsächlich so 1-2 Sachen, die ich ganz gerne mag. Und meistens, wenn irgendwie sowas eher ist mit Ei, also in Deutschland wäre das die Eierstecke oder ein guter Käsekuchen. Und in Asien wären das die Egg-Tarts. Die kommen ja eigentlich aus Portugal, also die Pastel de Nata. Ja. Und in Asien, muss man aber ganz klar sagen, sind die besser. Warum? Weil die einfach größer sind, weniger flambiert und viel mehr Füllung haben. Und ich glaube, das ist die größte Enttäuschung für alle Asiaten, die nach Portugal kommen. Ich liebe selbst Portugal auch total vom Essen. Also ich würde sagen, mit das Beste in Europa, absolut top. Aber diese Törtchen, die sind einfach total mickrig und trocken. Vielleicht zu dem, was du in Asien bekommst. In Asien werden die riesig teilweise gemacht, haben richtige Füllung, verschiedene Sorten, schmecken frischer, cremiger. Und ich glaube, jeder, der nach Portugal kommt, bestellt sich die und ist eigentlich enttäuscht. Weil sowas esse ich mal ganz gerne. Gibt es auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sind nicht so süß, sind relativ trotzdem irgendwie, ja, vergleichsweise, finde ich, nährhaft. Und sowas esse ich ab und zu mal ganz gerne. Ist für mich auch eine besondere Belohnung, nicht, was ich jeden Tag habe. Und genau. Und vielleicht noch, um abschließend nochmal zu sagen, also das Klischee ist ja immer, dass die Asiaten, dass da alles so süß ist, das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also klar, in diesen 2-Yuan-Shops, ja, klar, das sind irgendwelche süßen Buns und was weiß ich und so, da ist natürlich an sich Zucker drin, aber wenn wir jetzt von Kuchen reden oder von irgendwelchen Sachen, es ist nicht so, oder auch Desserts, das passt jetzt heute nicht ganz in Backwaren rein, aber es ist nicht so, dass in Asien die Sachen immer alle so süß sind. Das stimmt nicht. Also viele sagen es sogar umgedreht. Ich habe schon die Meinung gehört, dass hier bei uns die Kuchen in Europa teilweise extrem süß wären. Kann ich ja selbst gar nicht so einordnen, weil ich nicht den Vergleich so habe. Aber das ist gar nicht so der Fall. Ich würde eher sagen, es ist auch einfach eine sehr unterschiedliche Konsistenz. Also alles dort sehr weich. Deswegen kannst du dann auch mittags noch 3 davon essen. Bei uns, wenn du ein Stück Brot isst oder ein Stück Kuchen, da bist du erstmal satt, ne? Sind wir uns einig. So, das war's für den Moment. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Jian.